Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.
Das ist nur ein Teil davon. Auch die Seele gehört dazu in ihrer Hochentwicklung, die wir haben, die uns deutlich vom Affen unterscheidet. Amen. Er gab sich als Vorlage. Er speiste seine Gene in uns hinein. Er gab dieser Schöpfung den Auftrag, sich zu multiplizieren und zu herrschen. Auch dieser Auftrag ist nie zurückgenommen worden. Vermehrt euch, multipliziert euch und herrscht. Macht euch diesen Planeten untertan. Regiert in Weisheit. Er kann uns diesen Auftrag überhaupt nur geben, wenn seine Gene in uns diese Dominanz haben, die sie haben sollen. Da ist ja auch dieser gefallene Mensch in uns inzwischen, der aufbegehrt gegen den Geist, der eigentlich weiß, was richtig und falsch ist. Wenn ich jemanden regieren lasse, der diesen Geist Gottes nicht, diese Gene Gottes nicht in Priorität in seinem Leben hat, nicht in besonderem, starken, ausgeprägten Maße, dann wird es ein Diktator. Grausig wird es sein, wenn so jemand herrscht. Wir leben in einem Land, das es live erlebt hat. vor 60 Jahren. So wie er selbst von seinem ganzen Wesen her ein Herrscher ist, ein König, so berief er seine Kinder ebenfalls zu regieren. Ist doch normal, oder? Wenn du ein Firmenimperium besitzt, werden deine Kinder natürlich ebenso die Möglichkeit haben, dieses Firmenimperium eines Tages zu lenken. Das ist das Normalste der Welt, es sei denn, sie wollen es nicht. Und wenn Gott, ein Gott, eine Welt geschaffen hat, dann ist es normal, dass seine Kinder diese Welt auch verwalten, beherrschen. Auch gebrauchen. Das Gebot zu herrschen unterschied diesen Menschen von allen anderen Geschöpfen und definierte seine Stellung über den Rest der Schöpfung. Leider geschah dann der Sündenfall. Und Gottes Traum schien gestorben zu sein. Die Gemeinschaft mit diesen Menschen war nicht länger möglich. Nicht länger so, wie es war. Die Spaziergänge im Garten waren vorüber. Ein solcher Spaziergang hätte niemand überlebt, weder Adam noch Eva noch die Nachkommen. Denn wenn der heilige Gott auf Sünde stößt, wissen wir, wer gewinnt. Also schützte er seine Schöpfung. Er gab ihr Kleidung. Er gab ihr Abstand von sich, um überhaupt überleben zu können. Doch dieser Traum war nicht wirklich tot. Er schien nur so. Gehen wir zurück zu Israel. Gehen wir zurück zu 2. Mose 19. Das Angebot, ein Volk von Priestern zu sein, machte Gott Israel in seiner Vorbereitungszeit zur Landeinnahme Kanaans. Zur entscheidenden Zeit. Zur Zeit, wo Israel noch nichts war und nichts hatte. Wo Israel sich nur eine Sache bewusst war. 40 Jahre Wüste kann große Depressionen bringen. Kann dir wirklich das Gefühl geben, echt versagt zu haben. Ein ganzes Leben zu verschwenden, ohne irgendein Resultat, ohne irgendeine Schöpfung getan zu haben. Die konnten keine Häuser bauen, also sind die immer weitergezogen. Da war nichts. Der ganze Schöpfungscharakter des Menschen, der drin ist, wurde eliminiert in dieser Zeit. Und jetzt sagt er, und jetzt ist die Zeit, wo ich euch das wieder ermögliche, wo ich euch hineinbringen will ins dieses Land. Aber ich möchte, dass ihr vorher was festmacht mit mir. Könige, Priester sollt ihr sein. Dann nahm Israel das Angebot auch freudig an. Sie jubelten und freuten sich und feierten fest. Doch es beging nur ganz wenige Tage. Moses war gerade auf dem Berg. Moses wollte das holen, was den Bund besiegelte von Gottes Seite. Die 10 Gebote. Moses machte das Volk. Gestern noch, hi, super, klasse Gott, ich freue mich. Und dann gießen sie einen Kalb und tanzen drumherum, huren und machen sonstige Dinge. Wie verrückt, oder? Was muss Gott gedacht haben in diesem Moment, wo das zweite Mal sein Traum so kurz vom Durchbruch schien, wo die Menschen wirklich verstanden zu haben schienen, was es gilt, was es wirklich für ein Angebot war, was für ein Wert darin lag, in diesem Angebot eines ewigen Gottes. Im 1. Samuel 8, also 5b, 7 und 8, steht, und sie setzten, sie, die Ältesten Israels, sprachen zu Samuel, so setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes, in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Ihr könnt weinen, wenn ich mir Gott vorstelle, wie er diesen Satz seinem Propheten sagt. Welch eine Enttäuschung liegt darin. Nicht mal Bitterkeit, Enttäuschung, Traurigkeit, große, große Traurigkeit. Sie haben ihm ins Gesicht gespuckt. Sie haben gesagt, ja Gott, schön, schönes Angebot. Wir wollen aber auch einen König. Wir sehen den Prunk und die Pracht, die die Könige der Heidenvölker haben. Wir sind so viel rumgezogen, wir haben gesehen, wir sind die Wüste satt, wir wollen jetzt auch so jemanden, der uns so richtig knechtet, der uns so richtig regiert, wo wir endlich tolle Zeitungen herausgeben können, die nur über Königsfamilien gehen, sowas wollen wir auch. Wir wollen das nicht nur lesen in der Gala oder in das neue Blatt oder so, wir wollen das live. Wir wollen unseren König haben, so richtig Royal Family. Nicht Gott. Gott ist so weit weg und überhaupt. Und irgendwie hat uns zwar immer geholfen, aber auf der anderen Seite, wir wollen ihn anfassen können, wir wollen ihn so, wie die anderen das auch haben. Wir haben gesprochen wie Kinder, weißt du? Wie Kinder. Ich will auch so ein Auto. Ich will auch so eine Puppe wie die da. Braucht die Puppe nicht, aber die hat sie halt. Also muss ich sie auch haben. Waren alles Kinder. Viele von uns haben welche. Ihr wisst, was ich meine. So kam Gottes Traum wieder einmal nicht zustande. Und er sah jetzt wirklich so aus, als ob er endgültig gescheitert war. Er hat sich dieses Volk erschaffen. Er hat es geformt von Abraham an. Die 12 Stämme. Hat sie sich entwickeln lassen in Ägypten. Er hat sie nach relativ kurzer Zeit aus der Knechtschaft rausgeholt. Befreit. Alles getan. Sie waren zerbrochen. Es waren gebrochene Leute. Kann man nicht sagen, die hatten keinen Zerbruch erlebt. Das Volk hatte Zerbruch erlebt. Es war eigentlich fähig, tatsächlich diesen Bund mit Gott einzugehen. Aber da war noch etwas. Ein bisschen früher. Etwas, was Gottes Traum am Leben erhalten sollte. Er hatte einen Mann gefunden. Jahrhunderte vor diesem Ereignis, wo das Volk ihn ablehnt, hatte er einen Mann gefunden. Und dieser Mann hatte offensichtlich noch genug dieser Gene Gottes, genug dieser Sensibilisierung, genug dieser Sehnsucht und des Glaubens, um diesem Gott gehorsam zu sein. Gegen alle Vernunft. Und dieser Mann ging mit Gott ein Bündnis ein. Ein Bündnis, von dem wir häufig reden. Ein Bündnis, ohne das wir nicht das wären und sein könnten, was wir jetzt sind und sein können. Ich rede von Abraham. Damals noch Abraham. Dieser alte Patriarch. Im 1. Mose 12 steht: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott wiederholte an dieser Stelle die Segensverheißung, die er Jahrhunderte vorher Adam gegeben hat. Er benennt sie ein wenig anders, aber wenn du dir sie anguckst, wirst du sehen, inhaltlich unterscheiden sie sich nicht. Es geht um Vermehrung und um Herrschaft und um Segen. Das ist, was er Abraham damals zugesagt hat. Er sagte: Ich will nur eins, ich will dich ganz. Und wenn ich dich ganz habe, dann bekommst du mich auch ganz. Und wenn du mich ganz hast, dann hast du ganz und gar keine Probleme mehr. Die Bedingung war, sich auf etwas ganz Neues einzulassen. Altes sollte zurückgelassen werden. Alte Strukturen, alte Beziehungen und alte Sicherheiten. Er sollte sich bereit machen für die Multiplikation, die Gott vorbereitet hat. Und das fiel mir auf, als ich über G12 nachdachte. Wir sind an einem ganz ähnlichen Punkt wie Abraham damals. Ganz ähnlich. Auch für uns heißt es, alte Dinge hinter uns zu lassen. Altes, liebgewordenes, gewohntes, vielleicht nicht so super fruchtbares, aber dennoch gutes. Lass uns weiterlesen. Es gibt noch ein Kapitel im 1. Buch Mose, und zwar das 15. Dann möchte ich so die ersten 6 Verse lesen, oder 1b bis 6. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham hat die beste menschlich mögliche Möglichkeit gewählt, indem er diesen Fremdling, der in seinem Haus geboren wurde, als Erben einsetzte. Das war das Beste, was er tatsächlich machen konnte. Weil er hatte nun mal keine Nachkommen und er war schon alt. Eliezer von Damaskus sollte also der Erbe sein. Und das sagte er so ein wenig anklagend gegenüber Gott. Er sagte, Gott, du hast mich herausgeführt und irgendwie sehe ich noch nichts. Da ist nichts passiert seit den letzten 3 Kapiteln. Was ist los? Was passiert hier? Und dann machte Gott was ganz Spannendes. Er hat Abraham ja schon einmal rausgeführt. Dieses Rausführen, was wir alle erlebt haben. Gott hat uns rausgeführt aus unserem alten Leben. Aus alten Strukturen, aus alten Wertlosigkeiten, die wir oft als Werte verstanden hatten. Und hat uns hineingeführt in dieses neue Leben des Überflusses. In jeder Hinsicht. Und jetzt geht Gott zu Abraham ins Zelt und sagt, komm mal raus. Ich führe dich jetzt nochmal wo raus. Ich führe dich jetzt da raus, wo du dachtest, du wärst ja schon aus allem raus. Du wärst ja schon genau da, wo ich dich haben will. Komm mit. Dann nahm ihn aus dem Zelt raus, Hand um die Schulter und sagte, schau mal. In Ghana konnte ich das so schön machen, da war alles oben offen. Ja. Schau mal da. 10-mal die Sterne. Wir wissen heute, dass kein Wissenschaftler in der Lage ist, das auch nur annähernd zu schätzen, geschweige denn zu zählen. Man kann so die eine Galaxie vielleicht noch so grob überschätzen, aber alles, was dahinter liegt, ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Und Abraham, man war wahrscheinlich noch nicht mal mit einem guten Taschenrechner ausgerüstet und er stand dann da und, oh wow, ich soll jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da ist noch einer, 7, 8. Ich weiß nicht, wie weit er gezählt hat, aber irgendwann hat er wahrscheinlich gesagt, Gott, ich kann sie nicht zählen. Es ist unmöglich. Er wusste nicht, dass manche Sterne, die er sah, Milliarden von Kilometern entfernt sind, dass manche sogar schon gar nicht mehr da waren und man nur noch das Licht sieht, weil das Jahre braucht, um von uns gesehen zu werden. Der Stern existiert schon gar nicht mehr. Also Dinge wusste er nicht mal. Aber Gott zeigte ihm seinen Traum. Gott zeigte ihm seinen Traum. Und ich glaube, dass Gott dabei ist, zumindest hat er es mir und auch Iris gegeben, dass er uns seinen Traum auf ganz neue Art und Weise zeigt. So tief, dass es dir fast egal ist, was es dich kostet, wenn du nur diesen Traum erreichst, wenn du nur auf diesen Traum zugehst, dass Ängste auf einmal nicht mehr so die Rolle spielen. Und ich habe Menschen sich verändern sehen, als sie diesen Traum angefangen hatten zu träumen, weil es ein göttlicher Traum ist. Weil es ein Traum ist, der in der Lage ist, dich zu verändern. So wie du es nicht mal für möglich hältst. Ein Traum, der Werte völlig neu ordnet. Der Wichtiges auf einmal relativiert in einer ganz neuen, nein, nicht in einer ganz neuen, in einer ganz alten Werteskala, die Gott wieder auf das Trapez bringt, die Gott wieder neu wichtig macht, die Gott uns alten Hasen im Glauben wieder ganz neu ans Herz legt und sagt, ich habe mich ja nicht verändert, mein Traum ist immer noch der alte Traum. Ihr habt ihn nur nie gehört oder vergessen oder nicht wirklich mitgeträumt. Ihn anderen überlassen, darüber nachzudenken. Ihn nie in euer Herz hineinkommen lassen. Oder eben schon lange nicht mehr. Im 17. Kapitel wird dieser Bund mit Abraham erneuert. Und er erhält seinen neuen Namen. Abraham. Vater vieler Völker. Dieser alte Opa. Um die 90. Läuft in der Gegend rum und sagt seinem ganzen Volk, und er hatte ja viel Volk um sich, hunderte von Leuten. Und er sagte, ab heute, in patriarchischer Form, niemand nennt mich mehr Abraham, sondern ab heute nennt ihr mich alle Vater vieler Völker. Ich habe mir das ein paar Mal versucht vorzustellen, wie wohl die Reaktionen waren. Okay, der Orient ist erheblich zurückhaltender mit Äußerungen, aber ich kann mir schon manches Augenrollen vorgestellt haben. Ach, der Alte wieder mit seinem Gott. Jetzt fängt er an zu spinnen. Hat noch nie ein Kind gehabt, wird auch sowieso keins mehr haben. Auch die Frau Abraham ist ja schon ein bisschen älter. Ne? Und jetzt sagt er, wir sollen ihn Vater vieler Völker nennen. Es war ein Glaubensschritt. Und das haben die Leute damals vielleicht noch nicht sofort erkannt. Aber Abraham wusste, dass jetzt diese Namensänderung eine Proklamation dessen war, was Gott ihm versprochen hatte. Vielleicht bist du schon mal krank gewesen und hast aber auf Fragen, wie geht's dir, gesagt, ich fühle mich nicht so gut, aber ich bin völlig geheilt in Jesu Namen. Und Leute haben das nicht verstanden. Und du kannst es vielleicht auch nicht jedem so sagen, aber es ist ein Stück Wahrheit, die du aussprichst und die Kraft hat, die sich entfaltet, die proklamativ in deinem Leben Dinge freisetzt. Dieser Vater vieler Völker, dieser Bund mit Gott, ist ein übertragbarer Bund. Es wäre für uns nicht relevant, wäre es nicht wirklich geschehen, dass die Übertragung dieser Bundesbeziehung stattgefunden hätte. Jeder, der im Glaubensgrundkurs bei mir war, in dem Part, wo ich über Glauben rede, euch habe ich das sehr genau definiert und bewiesen anhand von Schriftstellen. Ich spare mir jetzt diese ganzen Lektionen. Aber wir wissen, dass es einen Erben gab, dass Abraham nicht nur Isaak vererbt hat und den Nachkommen, den 12 Stämmen und dem Volk Israel, sondern dass es eine Verheißung gab für einen weiteren Erben. Nicht viele, sondern einen. Ein Erbe, der noch geboren werden sollte, der als Sohn Davids bezeichnet würde. Das haben Propheten vorhergesagt, im Alten Bund schon. Gott hatte einen Plan B für den Fall, dass Israel versagen würde. Und Israel hat versagt. Und doch nicht ganz. Dieser Plan B ging auf. Dieses Erbe wurde zugeteilt, wenn auch über 1000 Jahre nach dem Zeitpunkt hier, im Jahre 0, der Geburt Christi, wurde dieses Erbe ausgezahlt. Da war jemand, der die Berechtigung hatte, der sündlos durch diese Welt ging und der damit der Einzige war, der diesen Segen im vollen Umfang entgegennehmen konnte. Er war jemand, dieser Christus, der die Gene Gottes so eins zu eins in sich bewahrt hat, trotz all der Versuchungen, die auch er sich gegenüber sah, dass er dieses Erbe vollständig in Empfang nehmen konnte. Und dann hat er was Großartiges getan. Er hat Brücke gespielt und tut es bis heute. Er hat einen Weg geschaffen, wie Menschen dieses an diesem Erbe Anteil bekommen können. Ja, tatsächlich das Erbe für sich in Anspruch nehmen können, es einklagen können. Das ist unglaublich. Nein, nicht unglaublich, aber ungewöhnlich. Wir glauben es ja. Er hat diese Brücke gebaut. Und er hat gesagt in Johannes 15, dass wenn sein Wort in dir ist, und das bedeutet ein Leben in Heiligung, weil das Wort in dir ist ja ein Lebensstil, ein Prozess, der in dir permanent ist. Du lebst das Wort, du glaubst es, du handelst danach. Wenn du das dagegen getan hast, dann kehrst du um, tust Buße und gehst wieder ins Wort. Wenn meine Worte in euch sind und ihr in mir, sagt Christus, dann habt ihr den Stand eines Erben angetreten, weil ihr ja in mir seid, vollständig in Christus. Dann sind wir die neue Kreatur, nicht wenn wir das halb machen, das wissen wir. Dieses Sein in Christus, dieses vollständige, diese Hingabe meines Lebens an den Sohn Gottes, verschafft mir dieses Erbe, gibt mir Zutritt, ist meine ID-Card, um reinzukommen in diesen ansonsten unmöglich zu erreichenden Raum voller Segnung. In ihm und nur in ihm haben wir Anteil an diesem Erbe. Größer ist der in uns als der in der Welt. Nur so können wir diesen Zugang überhaupt einnehmen. Wir haben als Gemeindemotto den Satz gewählt: Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Dieser Satz umfasst oder fasst zusammen das Erbe Abrahams, den Grund, den Sinn, das Ziel, warum Gott das überhaupt gemacht hat. Segen, Herrschaft und Multiplikation müssen immer im Kontext, in Einheit zusammengestellt werden und gesehen werden, damit wir verstehen, warum. Warum segnet Gott die Gemeinde? Warum gibt er uns, was er uns gegeben hat? Warum gibt er Heilung in unsere Hände? Warum gibt er uns überhaupt Geld? Warum können wir überhaupt was verdienen? Warum müssen wir nicht leben wie die Eremiten? Warum haben wir Wohlstand? In größerem oder kleinerem oder zunehmendem Maß? Warum gibt er uns heile Familien? Warum gibt er uns die Fähigkeit, als Ehemänner treu zu sein, unseren Frauen? Wo doch die Welt uns sagt, es ist gegen die männliche Natur. Warum ist es dennoch möglich? Und nicht nur möglich, sondern freudevoll möglich, lustvoll möglich, unglaublich schön möglich. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Da steckt was drin. Wir sind verantwortlich für das, was wir haben. Ja, wir haben in gewisser Weise einen Blankoscheck. Wir haben eine ID-Card, einen Eingang zu einem Bereich, wo die Schätze sind, die die Welt braucht. Und unsere Aufgabe ist es, diese Schätze mitzunehmen und sie zu verteilen. Das habe ich am Sonntag drüber gesprochen. Das mache ich jetzt hier ein bisschen kürzer. Wenn das stimmt, dass du ein Erbe Abraham bist, Marion, und Ruth, und Ute, und nochmal Mario, und Diana, und jeden Namen könnte ich jetzt nennen. Wenn das stimmt, dann stimmt es auch, dass Gott dir sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Nicht uns als Ganzes, ja klar, das wissen wir alles, glauben wir alle. Nein, dich. Er sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Du sollst gesegnet sein, um ein Segen zu sein. Du sollst meine Schätze zur Welt bringen. Du sollst, ein Volk soll aus dir heraus entstehen, was groß und herrlich ist. Und aus dir, Diana. Und aus dir, Thomas. Und Uwe. Und Heike. Gott ist interessiert daran, diesen Traum in Erfüllung zu bringen. Er ist interessiert daran, aus jedem, der hier in diesem Raum ist, und vielen, vielen mehr, ein Volk zu machen. Ein Volk, das herrlich ist. Ein Volk, das in ihm ist und in dem sein Wort lebt. Ein Volk, wo es normal ist, dass wenn dort jemand Hände auflegt, dass Menschen gesund werden. Wo man nicht sich groß mehr wundert, wenn das passiert, sondern sich eher wundert, wenn das mal nicht passiert. Gottes Traum ist qualitativ hundertprozentig. Und damit über all unseren Erfahrungen, versteht ihr, was ich meine? Über allen unseren Erfahrungen, wie gut die auch sein mögen, wie viel wir auch erlebt haben. Und ich persönlich bin sehr, sehr dankbar. Der letzte Heilungsgottesdienst hat mich sehr bewegt, zu sehen, was schon alles passiert ist. Und das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Da hätten ja nochmal so viele und nochmal so viele und nochmal so viele kommen können, die hätten erzählt. Wenn uns das nur alles noch einfiele, was die letzten 10, 15, 20 Jahre alles passiert ist in unserem Leben. Wir vergessen zu schnell. Aber preis dem Herrn, da waren einige, die noch wussten, was Gott getan hat an Heilung. Gott hat den Segen Abrahams mit dem Auftrag Abrahams verknüpft. Und das war für mich eine Erkenntnis, die ich noch nicht so lange habe. Ich habe oft gepredigt über den Segen Abrahams. Ich habe oft gepredigt über all die Wohltaten und Segnungen und Verheißungen, die wir haben, wo wir uns darauf programmieren, wo wir uns darauf stellen können, die felsenfest sind. Aber ich habe es doch wirklich verpasst, zu sehen, was der Grund ist, dass es verbunden ist mit einem Auftrag. Kein Soldat in unserer Armee bekommt ein G3 in die Hand gedrückt ohne Auftrag. Gott sei Dank. Wenn du auf deiner Arbeit bist, bekommst du in der Regel nicht irgendwas im Wert von 1, 2, 3.000 Euro in die Hand gedrückt ohne Auftrag. Vielleicht bekommst du einen neuen Computer, dann bekommst du den verbunden mit einem Auftrag, wenn du ein Homeoffice hast, oder? Vielleicht bekommst du einen Dienstwagen, dann bekommst du den verbunden mit einem Auftrag. Niemand käme auf die Idee, einen Dienstwagen zu sagen, danke, dass ich einen Dienstwagen habe, ich fahre jetzt mal in der Gegend rum, wunderbar. Wie viele Aufträge haben Sie geschrieben? Aufträge? Wo ist Jürgen? Ja, das ist ein Jürgen, das ist noch ein Jürgen. Das ist nicht, der ist zu Hause, Barbara ist Jürgen. Den finden wir gerade so ein. Ja, das sind ja hier so die Leute, die Aufträge schreiben müssen, ja. Die Außendienstler, ihr wisst es, ne? Bernd Kummer und so. Haben ja einige hier, die damit ihr Geld verdienen. Da würde der Chef ganz schön blöd gucken, wenn am Ende des Monats käme, ich habe keinen Auftrag geschrieben, ich bin mit meiner Frau da eingefahren und dann bin ich da eingefahren. Oh, das war so schön, da habe ich mir mal in Bayern was angeschaut und ja, und so benehmen wir uns manchmal. Stell dir mal vor, irgendwie benehmen wir uns ganz ähnlich als Christen. Also ich muss das von mir sagen, ich habe mich ganz ähnlich benommen und tue es wahrscheinlich immer noch viel zu viel. Ich freue mich so an all den guten Dingen, da dürfen wir uns hier dran freuen. Sagt dir keiner, du darfst dich nicht an deinem Dienstwagen freuen. Nein, nein, nein. Nein, freu dich an deinem Dienstwagen. Preis dem Herrn für Dienstwegen. Aber wofür ist das Ding da? Wofür ist es wirklich da? Wofür ist der Segen Abrahams da? Ich soll ein großes Volk werden. Ja, wie denn? Ich bin's aber doch nicht. Ihr Lieben, ich nehme das nicht mal für mich selbst in Anspruch, dass ich diese Verheißung auch nur annähernd gerecht geworden wäre. Ich habe vielleicht, weiß nicht, 20, 30, 50 Leute zum Herrn geführt in meinem Leben. Ist noch kein großes Volk? Nee. Wenn das hier alles ist, was ich produziert habe in meinem Leben, dann muss ich irgendwann vor Gott sagen, versagt. Das kann es nicht sein, das kann keine Lebensfrucht sein, 100, 200 Leute. Das ist keine Lebensfrucht. Ein großes Volk meint ein großes Volk. Das meint Tausende, ihr Lieben. Tausende. Für jeden von uns. Ach, ich kann das nicht. Ich bin doch kein Pastor. Okay. Ach, ich bin zu jung. Das schaffe ich noch nicht. Da blicke ich viel zu wenig durch. Ich kenne die Bibel noch nicht so genau. Habe nicht mal die ISDD abgeschlossen. Ich bin schon über 50. Das kriege ich nicht mehr hin. Nein, ihr wisst, ich mache Spaß, ja. Über 70, über 80, ist es ganz egal, über 30. Weißt du, die Ausreden sind doch so viele, wie wir Menschen sind. Ausreden, die uns sagen, dass wir das nicht können. Und wisst ihr, warum wir das sagen? Weil da ein Geist der Furcht ist, der uns sagt, dass wir es nicht können. Der uns sagt, dass es ja sowieso niemand kann, den du kennst. Dass es ja auch noch niemand geschafft hat, den du kennst. Also wieso sollst du jetzt damit anfangen? Weißt du, schön blöd, wenn du das jetzt glaubst, oder? Nur weil der Trümper das jetzt erzählt und gerade mal so ein bisschen begeistert ist. Und deswegen sollen wir jetzt hier auf einmal große Völker werden. Wo sollen wir die alle wohnen lassen? Ein Familienhaus. Stell dir vor, das wäre wahr, was ich euch jetzt hier sage. Und ihr würdet es nachprüfen, würdet herausfinden, dass es biblisch so fundamentiert, so zementiert, so angriffslos, dass du sagen müsstest, es stimmt. Wo würden die Schweißperlen zuerst heraustreten? Es gibt Beweise dafür, dass es stimmt. Außerhalb sogar dieser Stellen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Es gibt Beweise, die uns sagen, dass die 12, die Jesus trainiert hat, plus Paulus und die er trainiert hat und so weiter, dass diese Leute innerhalb von weniger als 70 Jahren die ganze damalige Welt mit dem Evangelium überzogen haben. Ohne Düsenjäger, ohne große Schiffe oder Dienstwagen oder Eisenbahn. Teils zu Fuß oder mit dem Esel oder mit alten Booten, wo man nie wusste, ob man das Heile besteht. Und die haben es gemacht. Die hatten ihre Völker. Die haben es wirklich gemacht. So ein paar Leute, eine Handvoll Leute. Wahrscheinlich weniger, als wir jetzt hier haben, die das wirklich getan haben. Wir lesen an einer Stelle, dass es bis zu 500 waren, aber ob die alle gegangen sind, ich weiß nicht. Das sehen wir nicht so klar. Wir wissen, es sind mal 12 gegangen und es sind mal 70 gegangen. Wenn wir das zusammenzählen, ja, dann kommen wir so auf unsere Erwachsenen hier ungefähr in der Gemeinde, die regelmäßig kommen. So eine Truppe hat die Welt aufgemischt. Auf eine Weise, wie das keine Generation wohl hinterher mehr gemacht hat. Zumindest nicht weltumspannend. Und jetzt spricht die Bibel von einer Endzeit. Einer Zeit, wo, wie es wörtlich heißt, die Schleier von den Augen weggenommen werden und Christen auf einmal erkennen, warum wir hier sind. Und was wir hier eigentlich zu tun haben. Und warum wir etwas verändern müssen, um diese Welt zu retten. Möchte ich so ermutigen, Gottes Traum zu sein und des Teufels Albtraum. Nicht, weil du es in deiner Kraft schaffst. Niemand von uns schafft es, auch nur annähernd in seiner Kraft. Keiner von uns. Aber wir haben etwas bekommen, jemanden, den wir Heiligen Geist nennen. Exakt die Person, die Jesus selbst in sich getragen, die Jesus selbst benutzt hat, die Jesus ausgerüstet hat, das zu tun, was er auf Erden tat. Wenn wir von Epheser 6 sprechen, von der Waffenrüstung, die Gott getragen hat auf dieser Erde, dann sprechen wir eigentlich von dem Heiligen Geist. Er ist das Schild, er ist das Schwert. Er in Verbindung mit dem Wort ist alles, was diese Rüstung ausmacht. Wenn er in uns sein darf und wir in ihm. Und das auch in der Dimension des Kubikmeters groß genug ist, dass er wirklich die Herrschaft hat. Gott ist in jedem von uns präsent. In einem vielleicht zu 10% von dem Würfel, in einem zu 20, vielleicht in anderen sogar schon zu 40 oder 50%. Aber ich bin überzeugt davon, Gott muss die Mehrheit haben. Und dann geht's weiter. Es muss ein Wachstumskurs sein, auf dem wir stehen. Wir alle sind Menschen. Wir können nicht so tun, als wären wir in einem Tag perfekt. Und jeder, der das schon versucht hat, ihr wisst, wie weh das tut, wenn man gegen dieses Brett läuft. Es funktioniert nicht. Wachstum ist ein Prozess. Niemand erwartet, dass ein Kind von heute auf morgen einen Meter wächst. Würde es gar nicht überleben. Schmerzen werden grausig. Es wächst langsam, aber es wächst beständig. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir diese Beständigkeit des Wachstums nicht einbüßen für die Beständigkeit der Unbeständigkeit in unserem geistigen Dienst. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Vor 2000 Jahren erfüllte sich Gottes Traum. Gott hat seine Original-DNS ein zweites Mal vergeben. Er hat einen zweiten Adam geschaffen. Mit demselben Befehl. Mit demselben Befehl. Multipliziere, herrsche und segne. Oder sei gesegnet. Derselbe Befehl. Und er hat ihn ausgeführt. Wir lesen, dass Paulus ihn sogar als zweiten Adam bezeichnet und sagt, der hat das wieder gut gemacht, was der erste verbockt hat. Preis Gott dafür. Wir sind eine von den Generationen, die davon so profitieren dürfen. Er sandte ihn als den einzig würdigen Erben der Verheißung, die er Adam und später Abraham und dem aus diesem entstandenen Volk Israel gegeben hatte. Jesus Christus wurde der Segen, der die ganze Welt veränderte. Und er schaffte die Voraussetzungen, um ein Königreich von Priestern überhaupt möglich zu machen. In ihm. Das Erbe Abrahams ist uns gegeben worden, um den Auftrag Abrahams auszuführen. Zu multiplizieren, zu segnen und zu herrschen als Könige und Priester. In Christus gehört uns dieses Erbe. In ihm haben wir alle Geistesgaben, alle finanziellen Möglichkeiten und alle Kraft, die wir benötigen, um diesen Jüngerauftrag auch in die Tat umzusetzen. Amen. Und dann lesen wir etwas im 1. Petrusbrief, was das hier bestärkt. Petrus schreibt hier an mehrere Gemeinden und er schreibt hier in einer Form, die ausdrückt, dass der Traum in Erfüllung gekommen ist. Er schreibt nämlich Folgendes. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Der einzige Grund, warum wir unsere königliche Priesterschaft erhalten haben, hier auf Erden, ist doch der, dass wir den Herrn denen verkündigen, die noch in Finsternis sind. Das ist der Grund. Sonst bräuchte niemand von uns mehr hier sein. Wir sind Könige und Priester, damit wir verkündigen den Herrn Jesus Christus, denen, die noch in Finsternis wandeln, die nämlich genau da sind, wo wir waren. Und je weniger das her ist, je kürzer das her ist, desto mehr wissen wir noch, wie die sich fühlen. Das Problem ist nur, sie wissen ja nicht, was ist. Als Kind. In der Schule habe ich immer schlechte Noten geschrieben. Die ersten Jahre. Ich habe immer hinten gesessen, in der letzten Reihe. Ich konnte nie sehen, was die an der Tafel schreibt. Ich guckte immer meine Nachbarin, schrieb das dann halt ab. Und naja, ich dachte mir nichts dabei. Ich dachte, es muss wohl so sein. Als Kind denke ich ohnehin nicht so weit. Aber dann irgendwann brachten meine Eltern mich zu einem Optiker oder zu einem Augenarzt. Der verschrieb mir eine Brille und dann zog ich die an. Und ich lebte von diesem Tag an in einer völlig anderen Welt. Auf einmal sah ich all das. Ich hatte keine Ahnung, was mir fehlte bis zu diesem Augenblick, wo ich sie das erste Mal trug. Wenn ich sie heute abziehen müsste, müsste ich einen Tag ohne sie verbringen. Ich würde leiden, weil ich wüsste, was mir entgeht. Ich kann nichts mehr scharf sehen, nichts mehr klar sehen. Es sind nur noch Umrisse und die ganze Qualität wäre weg. Davon müsste es im Kino sitzen ohne Brille. Ja, verstehst du? Und das ist so eben auch hiermit. In dem Moment, wo ich aus der Finsternis raus bin, weiß ich den Unterschied. Aber der immer noch drin ist und noch nie draußen war, hat keine Ahnung, wie Licht aussieht. Offenbarung 5, Vers 10, die letzte Schriftstelle zu diesem Thema. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das ist die Zukunft, für die wir berufen sind. Aber die Zukunft hat begonnen. Wir leben in den Tagen, die die Schrift als die letzten Tage bezeichnet. Mit ein wenig, ich nenne es jetzt mal Glück, weil mir kein besseres Wort einfällt, mit ein wenig Glück sehen die meisten von uns den Herrn wiederkommen. Denn wenig Glück sind wir bei der Entrückung selbst dabei. Die Zeichen sprechen dafür, vieles spricht dafür, dass diese Generation nicht ausstirbt, ehe das geschieht, was die Bibel sagt. Seit ich das weiß, ist mein Gebet eher, bitte erwart noch ein bisschen. Wir haben noch so viel zu tun. Da gehen so viele in die Hölle, wenn wir jetzt gehen würden. Gerade in unserem Land. Gerade hier. Ich habe am Sonntag über die 4 Stufen des Erfolgs gesprochen. Ich möchte die wiederholen, damit wir sie nicht vergessen. Multiplikation und Herrschen und Segen bedeutet: erstens gewinnen. Gewinn Menschen für Christus. Lass sie an deinem Leben erkennen, was der Unterschied ist zwischen dem Leben im Verlorensein und zwischen dem Leben in der Errettung. Gewinne sie. Und dann geh den zweiten Schritt mit ihnen. Befestige sie. Sei ihnen Vater, sei ihnen Mutter. Sei für sie da. Hilf ihnen, diese ersten Wochen und Monate zu überleben, die sie den Herrn dann kennen. Viele schaffen es nämlich sonst nicht. Wenn wir uns nur den Orden an die Brust kleben, ha, wieder eine Errettung mehr, können wir in der Regel einen Monat später diesen Orden wieder abheften, weil dieser Mensch wieder zurückgegangen ist in die Welt, wenn sich niemand drum kümmert. Wenn da nicht die Liebe Christi ist, die aus uns heraus wirkt und diesen Menschen an ihn hält, festhält, festzerrt, nicht mit Gewalt, sondern mit ganz viel Liebe und ganz viel Aufmerksamkeit und viel, viel Gebet für Bitte. Und dann der dritte Schritt, Ausbildung, Jüngerschaft.
Ich finde und irgendwie, ich will das einfach nicht und Herr, ich will, dass du durch mich Menschen rettest und wenn du es nicht machst, haben wir Pech gehabt. Also ich habe echt so auch geredet und dann bin ich die Hauptstraße hochgefahren, eben Richtung Fallbach und da stand ein junges Mädchen da und hier eine auf per Anhalter. Und ich halte nie an. Ich nehme nie Leute mit. Und ich habe da angehalten. Ich kann euch nicht sagen, warum das so war. Ich habe auf jeden Fall angehalten, habe gefragt, ja, wo willst du denn hin? Ja, nach Oberweier. Ich, okay, steig ein, ich fahre dich heim. Und unterwegs dann halt habe ich gesagt, ja, ich komme gerade aus dem Gottesdienst und muss noch zum Hockey und so, habe ein bisschen so Smalltalk betrieben. Und auf einmal, weiß ich nicht, habe ich gesagt, hey, ich habe hier eine Jugendgottesdiensteinladung, wenn du willst, kommst du mal, da steht meine Telefonnummer, ruf mich an und so. Also für mich krass, die Frau hat sich nicht bekehrt im Auto oder so, aber die war, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl gehabt, dass Gott mir da was gezeigt hat mit ganz einfach, dass er es tatsächlich macht durch uns und nicht wir aus eigener Kraft zu probieren und so und das ist, das will ich echt erleben, mehr erleben. Ich wünsche mir, dass sie jetzt anruft letzten Endes, dass sie sich bekehrt, auch gar keine Frage. Aber irgendwie, es ist, ich glaube echt, es ist leicht, wenn wir die, einfach nur die Bereitschaft haben, hey Gott, mach du dein Werk durch mich. Und nicht ich aus eigener Kraft versuche, aktiv zu werden. Versteht ihr diesen Unterschied? Du kannst, ich sag's euch, ich, ich vergesse viel. Aber es gibt Sachen, die ich nicht vergesse. Ich kann euch sagen, wo ich Traktate in meinem Leben ausgeteilt habe. Ich kann euch sagen, wem ich von Jesus erzählt habe und so weiter. Weil es meistens so war, dass ich mich hinterher dann ganz toll gefühlt habe. Hey, du hast es gepackt, du hast dich überwunden. Versteht ihr? Ich will, dass das normal wird, dass ich vergesse, wo ich Traktate ausgeteilt habe und so irgendwie. Also daran sehe ich in meinem Leben, dass es unglaublich viel Überwindung war und eigene Kraft und so. Und das echt kein Bock mehr drauf. Entweder macht es Gott oder vergessen wir es ganz einfach. Aber dieses, es ist möglich, ich glaube es so sehr, dass Gott durch uns schwache, arme Teile echt Mächtiges wirken kann und will auch vor allen Dingen. Okay.
Halleluja. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Okay. Ich verspreche euch jetzt kein Wunder, wenn wir Hände auflegen, aber ich verspreche euch, dass Gott hier ist und dass er was tut. Er wird immer was tun. Er hat jedes Mal was getan, wenn ich irgendwo mir Hände aufgelegt habe. Jedes Mal. Es passiert immer irgendwas. Wenn nur du das mitbekommst, es reicht. Jetzt lasst uns die CD hören. Die CD des Teufels Albtraum. Des Teufels Albtraum. Ja, auch er träumt, so wie wir alle. Jeder von uns hat Träume. Eine mehr als der andere scheinbar und doch haben wir sie alle. Nur erinnern wir uns nicht immer an diese Träume. Die Traumforschung verrät uns, dass jeder von uns pro Nacht zwischen 3 und 6 Träume hat. Hättet ihr das gedacht? 3 bis 6 Träume. Also wenn es schlecht aussieht, sind es nur 3. Wie viel weißt du noch morgens, ja, von diesen 3 Träumen? Also ich weiß oft keinen mehr davon. Aber es gibt auch Träume, die behalte ich den ganzen Tag. Die laufen mir buchstäblich hinterher, manchmal sogar voraus, wo immer ich hingucke, ich sehe diesen Traum wieder, ja, in verschiedenen Dimensionen. Und es gibt sogar Träume, die wir nie mehr vergessen. Ich weiß nicht, ob jeder von uns schon so einen Traum hatte, aber die gibt es. Es gibt Träume, die fressen sich so in deinen Geist oder zumindest mal in die Seele, müssen wir jetzt theologisch genau untersuchen, dass sie nicht mehr von dir gehen. Man spricht dann häufig von einer Vision, die entstanden ist aufgrund eines Traumes, aufgrund eines so tiefen Eindruckes, der da hinterlassen ist, dass wir von einem Lebenstraum sogar reden können, von einer Vision, die uns nie mehr verlässt. Viele Träume spiegeln uns den angsterfüllten Zustand unserer Seele wider. Deswegen messe ich Träumen nicht so viel Wert bei. Es gibt aber auch die Träume, die direkt von Gott kommen. Das wissen wir auch, brauchen wir jetzt kein Bibelstudium drum machen. Da brauchst du nur mal Josef anschauen oder so. Da gibt es durchaus Träume, die Gott schickt, die Gott gebraucht, die Gott füllt mit Inhalten. Manchmal auch verwoben mit Fleischlichem. Das muss man dann auseinanderklabüstern, was war jetzt von Gott und was war jetzt von meiner Seele. Weil die spielt da ja immer mit eine Rolle. Ich weiß nicht, ob du das mal versucht hast, wenn du so einen Drucker hast, so einen Laserdrucker oder einen Tintenstrahldrucker und hast dann ein farbiges Papier, was du da reintust, und du druckst dann einen scheinbar schwarz-weißen Baum darauf aus, dann wird der grün aussehen. Und wenn du das auf ein blaues Papier machst, dann wird dieser Baum blau aussehen. Stimmt's? Dabei war der Baum eigentlich vor einem transparenten Hintergrund. Versteht ihr, was ich meine? Unsere Seele ist halt eben gefärbt. Beim einen ist er mehr blau, beim anderen mehr rot oder orange oder lila oder pink oder was auch immer. Und dementsprechend können dann auch leichte Verzerrungen oder, nennen wir es mal, persönliche Noten entstehen, die wir dann unterscheiden müssen. Es gibt aber auch solche Träume, die bei tiefen Verletzungen und Ängsten oder durch solche entstehen. Wir sprechen dann von Albträumen. Manchmal reicht schon ein bisschen gruseliger Film am Abend und man schläft ein und träumt so einen Schrott zurecht und man wacht auf und ist schweißgebadet. Kinder geht das noch viel mehr so, weil die noch nicht damit umgehen können. Aber auch uns kann das passieren. Und wenn die Seele so richtig verletzt wurde, nicht durch so ein Filmchen, das meine ich nicht, sondern durch was Tieferes wie Missbrauch oder andere Dinge, dann können solche Träume an der Tagesordnung sein oder an der Nachtordnung, die aber auch tagsüber ihren Eindruck, ihren Einfluss nicht verlieren. Ich habe mal nachgelesen über Träume so einiges und ich habe herausgefunden, dass alle Wesen, die eine Seele haben, träumen können, zumindest die höher entwickelten davon. Mein Hund zum Beispiel. Ja, der liegt manchmal da und macht ganz seltsame Geräusche, so wief, wief, wief. Was hat er denn? Und liegt er so im Rücken, Augen zu und so das REM-Stadium, die Augen mit Pupillen flackern so. Da macht er dann die ersten Stimmen und hat wahrscheinlich irgendeinen Albtraum, dass ihm gerade einer den Knochen wegnimmt. Naja, die haben halt auch eine Seele, ne? Und auch Satan kann träumen. Wenn ein Hund träumen kann, kann Satan auch träumen. Ist auch eine Kreatur, eine geschaffene Kreatur. Nicht unter dem Hund angesiedelt, selig. Möchte ich es mal ausdrücken, möchte ich mir keine Ehre geben, ja, aber nehmen wir es mal so, nicht unter dem Hund, also er kann auch träumen. Und was ich euch heute wiedergebe, das ist vielleicht der größte Albtraum, den er kennt. Ein Albtraum, der immer wiederkehrt. Ein Albtraum, der ihn verfolgt seit 3.500 Jahren. Immer wieder kommt dieser Traum, Tag und Nacht. Immer wieder, vor allem dann, wenn er jemandem wie euch begegnet. Wenn er dir begegnet, Ute, oder dir, Uwe, dann kommt diese Gefahr, dass er so einen Traum haben kann. Er hat ihn nicht immer. Er hat ihn bei mir auch bisher viel zu wenig gehabt. Aber wir sind die potenziellen Albtraumbringer des Teufels. Wir haben diese Möglichkeit, ihm wirklich schlaflose Nächte und Tage zu verschaffen. Wie heißt es doch so schön in der Schrift? Nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht haben wir empfangen von ihm. Für den Geist der Furcht ist jemand anderes zuständig. Das sind Kraft, Liebe und Zucht, die uns dabei helfen, die uns dabei helfen werden, jeden Traum Gottes zu erfüllen, den er uns anvertraut. Glaubt ihr das?
Liebe, Kraft und Zucht, diese drei Elemente sind immer wieder notwendig für uns. Wenn wir uns von einem von diesen Dingen isolieren, haben wir Schwierigkeiten, einen Traum umzusetzen, den Gott uns zeigt. Zucht zum Beispiel. Wenn ich nicht selbst Zucht habe, wenn ich mich nicht disziplinieren kann in meinem Gebetsleben, in meiner Reinheit, in meiner Heiligung, dann werde ich nie seinen Traum wirklich erfüllen können. Es wird immer an mir abprallen. An mir wird der Traum aufhören. Ja? Bis zu mir kommt er, dann hört er auf, wenn ich nicht diesen Geist der Zucht auch nutze, den Gott mir gegeben hat. Das Lustprinzip macht es kaputt. Oder Kraft und Liebe, da haben wir so viel drüber geredet schon. Das ist wichtig. Nur Furcht, Furcht, ihr Lieben, kann uns abhalten davon. Furcht kann uns trotz aller Heiligung bremsen. Ich glaube sogar, dass Furcht in wirklicher Heiligung gar keinen Bestand haben kann. Weil Heiligung ein Indikator ist für mein Leben in Liebe, Kraft und Zucht. Und dann kann Furcht immer weniger zugreifen. Ich sage nicht, es ist nicht möglich, Furcht zu haben. Aber das Maß der Furcht nimmt in dem Maße ab, in dem die anderen drei Elemente des Geistes in mir an Raum gewinnen. Ja, wenn ich einen Raum von einem Kubikmeter habe, dann ist der immer gefüllt mit irgendwas. Wenn er leer ist, ist er halt eben mit Sauerstoff gefüllt. Wenn ich ihn aber fülle mit Wasser, dann ist er nicht mehr mit Sauerstoff gefüllt, sondern mit Wasser. Wenn ich ihn halb mit Wasser fülle, diesen Kubikmeter Quadratwürfel da, dann ist er zur Hälfte eben nur noch mit Luft und zur anderen Hälfte mit Wasser gefüllt. Unser Ziel ist, diesen Würfel, diesen Quadratmeter unseres Lebens so zu füllen, dass er bis zum Dach oben voll ist mit Gottes Geist. Amen. Halleluja. Wisst ihr, Gott liebt es, wenn wir träumen. Und er selbst träumt übrigens auch. Auch wenn er nicht schläft. Wachträume, Visionsträume, Sehnsucht. Er träumt auch. Und er hat einen Traum geträumt vor über 3000 Jahren. Und diesen Traum träumt er immer noch. Und dieser Traum bewegt mich schon seit, ich weiß nicht, einem oder zwei Jahren. Immer mehr eigentlich. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ich da hineingucke, desto mehr ich auch das richtig fundamentiere und studiere, und Kommentare nachlese und gucke, ist es wirklich so? Und desto fester wird dieser Traum und desto klarer wird mir, wie wichtig Gott dieser eine Traum ist. Wenn man einen solch positiven Traum eine lange Zeit lang träumt, dann spricht man von einer Vision. Und eine Vision will vermittelt sein. Man braucht irgendwann seine Augen nicht mehr zu schließen, weil man es trotzdem sieht. Auch tagsüber. Ich mache die Augen auf und ich sehe es. Es hat mich mal jemand gefragt, wie kann ich hier immer so predigen, als ob hier Tausende von Leute wären. Und ich sage, weil Tausende von Leuten da sind. Ich sehe sie. Sie sind da, jedes Mal, wenn ich predige. Ob da 20 sind oder 100, das ist nicht wichtig. Weil auch ich eine Vision habe, einen Traum, der sehr alt schon ist. Für mein Lebensalter sehr alt. Und der zunimmt sogar noch. Nun lass uns über Gottes Traum reden. Wenn wir heute von Satans Albtraum reden, bedeutet das gleichzeitig, dass es für Gott ein großer, schöner Traum sein muss. Und ich habe ihn entdeckt, das erste Mal im 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Dieser heilige Gott sagte, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so stellt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum dar. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott träumte tatsächlich davon, ein ganzes Volk aus Priestern zu haben. Männern, Frauen, Kinder, die ihm so dienen, wie das eben ein Priester tut, von ganzem Herzen. Die Kontakt haben mit ihm, nicht nur sequenziell hier und da, sondern permanent, immerzu, Kontakt mit diesem wundervollen Gott. Sein Traum, wisst ihr, sein Traum. Er schuf sich dieses Volk. Wir gehen nachher noch mal ein bisschen zurück und gucken uns, wie das begonnen hat. Doch so revolutionär dieser Traum ja zu dieser Zeit war, ich meine, Israel war ja nun schon ein Volk und es sollte ja Kanaan einnehmen, all diese Sachen. Gott sagt hier, das ist mein Angebot, das ist eigentlich das, wovon ich träume, was ich von euch möchte. Seid mir ein Volk von Königen und Priestern. Seid mir solch ein priesterliches Königreich. Aber der Traum fing eigentlich schon früher an. Viel, viel früher. Und zwar ganz am Anfang dieses Buches. Ganz, ganz weit vorne. 1. Mose. Im 1. Kapitel. 27 und 28 sind die Verse. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Dieser Gott verwandte sich selbst als Gussform, als Vorlage für jeden von uns, für Mann und Frau. Er sagt, ihr seid gemacht nach meinem Abbild. Die Gussform, von der ich rede, ist nicht die Haarfarbe oder die Augenfarbe oder unser Körperumfang oder die Körpermaße. Diese Gussform ist die unseres Geistes. Das ist dieses zutiefst Schöpferische, was Gott in uns hineingelegt hat. Was darauf ausgelegt ist, zu schaffen, etwas zu ersinnen, etwas zu kreieren, etwas zu bilden. Die einen tun es, indem sie Häuser bauen, andere tun es, indem sie Kunstwerke herstellen, vielleicht Bilder malen oder andere Handarbeiten tun oder in ihrem Beruf, wo auch immer. Glückliche Menschen wirst du immer daran ausmachen, indem sie kreativ, also schöpferisch sein dürfen. Ja, selbst der Angestellte, der Parfüm verkauft, kann das schöpferisch tun. Er verpackt sie vielleicht besonders schön oder er pflegt diesen Kundenkontakt besonders intensiv, weil er spürt, da habe ich was zu geben, da ist was, wo ich Kontakt, wo ich Beziehungen bauen kann. Er hat seine Gene in uns hineingelegt, sein Erbmaterial. Und das unterscheidet uns bis heute von jedem anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Nicht nur der Verstand, das ist das Rat.